Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger. Alles Gute zum Geburtstag nochmal nachträglich.
Ach, vielen Dank. Ich bin ja froh, dass du nicht singst, weil das ist immer so, man steht dann da und die Leute singen. Was macht man da? Was macht man mit seinen Händen? Dieses Awkward-Gefühl, du kennst das, gell? Was machst du da? Singst du mit? Nein. Stehst einfach da, lässt die Bücher gehen.
Das war sehr klug von dir, weil ich wollte gerade ansetzen, dass du jetzt quasi so vorangegangen bist. Ja, hilft nichts. Überfress dich nicht an den Mannern.
Ja, du, da sind schon ein paar Horden von Kindern drüber hergefallen. Aber ich habe auch wieder abbekommen.
Sehr schön. Aber ich verrate damit quasi deine kleine Schwäche. Du hast mir irgendwann mal gesteckt, dass wenn eine Packung Manner bei dir auf dem Schoß oder Schreibtisch oder sonst irgendwo liegt, ist die weg.
Wir waren doch auf der ISX Roadshow und die Kollegen von der A1, glaube ich, die haben als Werbegeschenk, haben die diese Manner-Waffeln gebrandet. Ey, brutal. Das ist schon ein bisschen gemein, weil du stehst dann den ganzen Tag rum und dann liegt da nochmal so eine und ich sage, ach komm, die kannst du ja schnell mal installieren.
Kann es sein, dass die vor Eröffnung der Messe die auf jeden Tisch ausgelegt haben und eine Minute vor Eröffnung irgendwie keine mehr da war?
Nein, war das nicht. Das ist eine absolute Unterstellung und ich weiß, das ist weit von mir. Ja.
Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir fast so ein bisschen Sommerloch, also zumindest ist es bei mir so. Ich habe ein paar Themen dabei, aber jetzt nicht wirklich viele. Ich weiß jetzt nicht, ob da die WM schuld ist, wobei ich habe WM-Themen mit KI übrigens. Ich habe eine App gefunden, die ich ganz interessant finde, die ich kurz erklären möchte. Und ich habe noch was zum letzten Mal, wo ich von diesem Thema erzählt habe mit der Fritzbox, wo man quasi umleiten kann und offensichtlich nicht nur um den Enkeltrick vorzubeugen bei älteren Herren und Damen, sondern eben jetzt Ärztinnen und Ärzte das wohl auch für sich entdeckt haben, um Kassenpatienten zu separieren, wie auch immer. Aber da gibt's was Neues.
Okay, ja, ich habe auch ein paar Themen. Also es ist gar nicht so sommerlochig bisher, aber kann ja noch kommen. Aber wir haben gesagt, wir ziehen durch. Wir versuchen jede Woche eine Folge zu releasen.
Genau.
Die sind vielleicht ein bisschen kürzer, aber
ist auch nicht so. Genau, macht ja nichts. Ja. Magst du anfangen?
Ja, ich habe ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe letzte Woche mal wieder über Cyberwar gesprochen. Mhm. Das ist natürlich auch so ein reißerisches Thema. Und also es ist aber leider ja Realität, dass wir uns aktuell durchaus in bestimmten Bereichen in einem Cyberwar befinden. Und in ein neues Beispiel habe ich gefunden, denn in Russland ist offensichtlich eine Benzinknappheit ausgebrochen.
Also ja, völlig überraschend, ne?
Naja, also es ist schon ein bisschen überraschend, weil Russland ist ja eigentlich eher so der Exporteur von Sprit. Und jetzt haben die aber selbst Probleme, weil die Ukraine massiv sozusagen auf die Infrastruktur, auf die Raffinerien und vor allen Dingen auf die Trucks, die den Sprit an die Tankstellen liefern, Angriffe fahren.
Ja, ich habe gelesen, dass das mit den Trucks eher für Nachschub ist an die Frontlinien, nicht zwingend für Tankstellen im normalen zivilen Verkehr. Allerdings die Ölraffinerien, die natürlich auch einen Großteil des Militärs speisen, sind natürlich auch betroffen. Und ja, wenn sowas knapp wird und der Krieg das fordert, dann wird natürlich an den zivilen Tankstellen als erstes abgeschaltet. Und das habe ich auch gelesen, ja.
Ja, und das ist ein sehr breites Thema. Und aber was hat es mit Cyber zu tun?
Pass auf. Frage ich mich auch gerade.
Ja, pass auf. Es gibt eine App, die sie gebaut haben, wo du sozusagen sehen kannst, an welcher Tankstelle noch Sprit zur Verfügung steht, wo du hinfahren kannst.
Es gibt ja auch in Deutschland so eine mit Preisen, wo man dann wirklich, ich glaube, Clever tanken oder so ein ähnliches heißt die. Ja, da kann man dann gucken, wo es günstiger ist. Bei uns geht es nicht darum, ob es da ist, sondern wo man weniger bezahlt. Okay, aber ist ja super, dann weiß man, wo man hin muss.
Ja, genau. Jetzt wurde die App, also ich habe gelesen, die wurde gehackt und die Daten manipuliert, aber es ist viel einfacher, wenn ich es richtig verstanden habe, kann da jeder Informationen reinschreiben. Ja, das heißt also, erkennst das Problem schon an deinem Gesicht, sehe
ich,
du erkennst
ja, das und Problem. Ich habe eine Idee. Lass mich raten. Da ist, ich sag mal, ein nicht befreundetes Nachbarland auf die Idee gekommen, diese Daten so zu füllen, dass da, wo eigentlich nichts ist, Leute schreiben, hey, hier könnt ihr tanken und jetzt fahren sie alle irgendwo hin, wo nichts ist.
Genau so ist es. Und verfahren natürlich dann den restlichen Sprit noch an der Stelle. Also es ist wirklich, es ist super.
Das ist ja witzig.
Macht das Problem natürlich nur größer. Und das Problem ist wirklich riesig. Also ich verlinke ein YouTube-Video. Der YouTuber ist ungegoogelt. Ich habe das angeschaut und es klang für mich alles sehr plausibel, weil der sagt, eine Benzinknappheit in Russland kann dazu führen, dass der Kreml sozusagen ein Problem hat und es Revolutionen gibt. Ja, in der Form, dass in dem Moment, wo die Menschen an den Tankstellen merken, sie können nicht mehr tanken. Es gibt schon jetzt Videos von Schlägereien an Tankstellen, wo die Leute,
habe ich auch gehört, ja,
gegenseitig sozusagen die hier den Tankstutzen wegreißen und so weiter. Und er sagt, naja, das führt zu einer Destabilisierung der Bevölkerung. Also ist das durchaus jetzt nicht keine Kleinigkeit, ja, für das Land.
Ich glaube auch, dass es der Ukraine auch darum geht, dem russischen Volk diesen Krieg wirklich auf dem Silbertablett zu servieren, damit die einfach merken, da ist wirklich was. Das ist nicht nur im Hintergrund irgendwas, kleine Spezialoperation, ist ja schon ewig nicht mehr. Der Kreml spricht ja jetzt selber auch schon von Krieg. Das ist ja auch schon mal eine dramatische Änderung, wie ich finde, dass da auch das Wording jetzt angepasst wird. Mal gucken und abwarten. Auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, das finde ich eine sehr witzige und gute Idee, absolut. Die da, ja.
Es ist halt nicht nachhaltig, weil in dem Moment, wo man das weiß, dass diese App jetzt total manipuliert ist, nutzen die Leute das natürlich nicht mehr und fahren jetzt einfach wieder alle Tankstellen ab, aber trotzdem.
Ja, ändert ja auch nichts. Das ist ja ähnlich gut. Also wenn sie alle abfahren, dann verbrauchen sie ihr Benzin auch und darum geht's ja. Also es soll nichts übrig bleiben fürs Militär. Das ist wahrscheinlich wichtig.
Ja.
Krass.
Absolut, absolut.
Ich habe von einer App gelesen, heute erst. Deswegen ist das noch relativ frisch und ich habe noch nicht wirklich viel Erfahrung, aber ich habe es gleich installiert und auch kurz ausprobiert und super klasse. Die App heißt What Cable, also welches Kabel. Das kann man auf GitHub, wird natürlich unter podcast.ichglaubeeshackt.de in den Shownotes verlinkt, kann man installieren auf einem Mac, ist eine Mac-App, dann kannst du dir aussuchen, ob die unten im Dock ist, wenn du sie startest, oder ob du die nur oben in der Taskleiste haben möchtest. Und wann immer du ein USB-C-Kabel oder ein USB-Kabel an deinen, ein USB-C-Kabel muss es sein, an deinen Mac anschließt, sagt er dir genau, was es für eins ist. Also welche Datendurchsatzrate der hat, wie viel Watt beim Laden das Kabel kann. Weil du, zum Beispiel, wenn du mit Lighting noch rumtun musst, so wie ich mit meinem alten iPhone, dann nur, ich glaube, 27 Watt drüber gehen und nicht mehr. Und das ist erstmal super spannend, das sofort zu sehen, weil der braucht manchmal ein bisschen. Dann sieht man, wie er nachliefert die Informationen. Tak, 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 die ploppen dann so im Sekundenrhythmus auf. Da weißt du genau, der hat im Hintergrund jetzt gecheckt. Und das ist schon witzig, weil ich habe ein paar Kabel da, die waren spottbillig. Da habe ich mal auf einer Reise eins gekauft an so einem Einkaufszentrum in der Mitte, in diesen Ständen, die wie so ein kleines Bütchen in der Mitte von so einem Einkaufszentrum stehen.
Wo immer die hochklassige Hardware verkauft wird, meinst du, ja?
Ja, vor allem, ja genau. Die reparieren dir aber die Displays oder kleben dir so eine Antispiegelfolie drauf oder sonst irgendwas, genau. Und die verkaufen hochwertige Kabel, aber manchmal. Naja, wenn du es zu Hause vergessen hast, dann tut's das fürs Laden ja auch und ist besser als nichts. Es ist aber schon interessant, wie so ein, ich sage jetzt mal, so ein Ankerkabel, der ja deutlich mehr kostet, wirklich echt andere Werte ausspuckt als so ein billig wahrscheinlich China-Kabel.
Ich werde das mal testen, weil ich habe mir das Ganze in Hardware gekauft. Ich habe mir hier so einen kleinen Kabeltester gekauft. Aus genau dem Grund, weil USB-C-Kabel ist leider nicht gleich USB-C-Kabel. Und was, also das muss man auch erstmal wissen, da ist zwar der gleiche Stecker dran, aber der Durchsatz und die Funktionen von dem Kabel sind halt grundlegend andere. Manche Kabel können nur laden, manche können Daten übertragen, manche können schnell Daten übertragen. Also ich habe hier so ein Teil, USB-Cable-Checker heißt das Teil. Ist von der Bedienung her die absolute Pest, weil du schließt im Prinzip zwei Kabel an, also schließt das Kabel an und der blinkt dann mit LEDs und du musst dann gucken, okay, anhand der LEDs kannst du dann sehen, was das Kabel kann. Da ist die Software, die du hast, schon ein bisschen komfortabler.
Ja, also ich habe von diesen Hardware-Geräten auch gehört. Ich wusste nicht, dass du einen hast. Dann hätte ich das anders aufgezogen, dieses Thema. Oder wir hätten erstmal vorher beide geguckt und hätten dann beim nächsten Mal drüber geredet. Du kannst ja auch noch mal gucken, wie du mit der App zurechtkommst. Also What Cable kostet nichts, ist kostenlos, sofort installiert, ist ein ZIP-File. Danach hast du dir quasi die ausführbare Datei da drin. Kannst die also in deinen Programmfolder kopieren. Super klasse, super spannend und das Icon ist ganz nett. Und ja, ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt hier nur mit 480 Mbit pro Sekunde über dieses Kabel, wo mein Mikrofon dran hängt, sprechen kann. Also ich darf nicht so schnell reden, sonst fehlen am Ende ein paar Worte.
Du redest auf jeden Fall langsamer als 480 Bit.
ja, mit Sicherheit.
Wo wir bei GitHub sind. Hast du gewusst, dass du bei GitHub jetzt aktuell auch eine CD-ROM bestellen kannst, wo dein GitHub-Repository drauf ist?
Eine CD-ROM?
Eine CD-ROM, ja.
Also eine CD, also 640 Megabyte? Ja. Pass auf. Nicht DVD oder?
Ja, ja, nee, CD-ROM. Also ach, angesichts Quatsch. Der jüngsten Entwicklung im Bereich physischer Datenträger freut sich GitHub bekannt zu geben zu können, dass sie ihr öffentliches Repository nun auch auf CD-ROM bekommen können. Ist natürlich ein Scherz. Aber sie haben es angeboten. Die ersten 1000, die sich melden, bekommen eine CD geschickt von GitHub.
Was heißt, ist ein Scherz, wenn die es doch machen? Also das ist ein Werbegag ist das, oder was?
Nee, es ist ein Seitenhieb auf Sony und auf Rockstar, also den Macher von GTA 6. Weil die haben letzte Woche ja announced, dass sie in den kommenden Jahren und die kommende Konsole wollen sich komplett von physischen Spielmedien verabschieden. Ja, es gibt nur noch Downloads, keine Chance mehr, Spiele zu verkaufen, keine Chance mehr, Spiele zu verleihen und so weiter, ja. Also es stimmt nicht ganz, weil auf der Switch kannst du auch die digitalen Spiele verleihen, aber im Endeffekt haben wir ja letzte Woche gehört, dass Sony jetzt auch kein Problem damit hat, mal Filme einfach aus dem Store zu löschen, weil halt die Lizenzen ablaufen. Und ich finde es schade, weil als jemand, der Retro-Gaming liebt, ich mag das auch, diese alten Cartridges anzuschauen, die alten Spielepackungen anzuschauen und einfach nochmal ein Super Nintendo aufzubauen, das zu spielen. Ja, das wird in 30 Jahren nicht mehr funktionieren, Tobi. Wenn wir im Altersheim sitzen, dann können wir die ganzen Spiele, die wir heute machen, nicht mehr spielen, weil das wird nicht mehr funktionieren.
Ich habe noch einen Ersatz Gameboy und einen Ersatz Tetris Cartridge, das reicht.
Tetris reicht, okay. Ja.
Nein, natürlich nicht. Aber wer weiß. Also ich glaube, im Alter geht es ja eher darum, so ein bisschen fit zu bleiben. Da ist sowas wie Tetris gar nicht verkehrt. Portal hätte ich gerne noch auf dem PC. Das finde ich mega geil.
Also wenn ich mir ein Spiel aussuchen müsste für die Ewigkeit, das ist echt schwer. Ja. Also das ist echt schwer.
Schon, oder? Ja. Also
Portal Zelda. Ist irgendein Zelda.
Zelda ist auch nicht schlecht. Das stimmt. Ja.
Ja. Ja. Aber eine witzige Aktion auf jeden Fall. Witzige Aktion.
Ja. Ja. Die Frage ist, passt drauf? Was hast du denn, wenn du ein großes öffentliches Repository hast?
Ja, kriegst du wahrscheinlich 10 CDs. Die haben es nämlich auf 1000 Leute. Also das ist jetzt auch kein Geld für Microsoft. Ja.
Nein, natürlich nicht. Aber ich finde, also nette Idee, ganz witzig. Und die kannst du dann einrahmen. Oder kommt die in so einem, wie sagt man, so einem Bilderrahmen, so wie so eine goldene Schallplatte oder sowas? Ja, das wäre witzig.
Ja, das wäre witzig. Stimmt. Apropos Altersheim, Tobi, aber du kennst das wahrscheinlich schon. Ich habe
Moment.
Ich habe da an dich gedacht.
Fang doch nochmal an.
Ja, ich habe da an dich gedacht. Und zwar folgende Situation: die Uroma. Handy ist kaputt, braucht ein neues Handy. Mhm. So, er hat irgendwann mal so ein Rentner-Handy bekommen mit Notfallknopf und hin und her. Und jetzt habe ich überlegt, eigentlich will ich dir ein iPhone geben. Also, weil der Support von diesem Rentnertelefon, wenn da irgendwas ist, ist halt quasi unmöglich. Mhm. So, jetzt habe ich mal diesen Rentnermodus ausprobiert auf dem iPhone. Also da gibt es quasi eine Bedienungshilfe, die das Telefon auf die absoluten, sage ich mal, Basisfunktionalitäten beschränkt und alles ein bisschen größer anzeigt. Mhm. Das kannst du unter Bedienungshilfen einschalten und dann hast du im Endeffekt auf dem Homescreen nur noch 4, 5 Buttons, also Telefon, Foto, WhatsApp, was auch immer du auswählst, ja. Und mehr geht nicht. Die Schrift ist ein bisschen größer, das Telefon ist quasi runtergestrippt auf die Basisfunktionalität. Und das ist richtig gut. Das funktioniert fantastisch. Also du brauchst im Prinzip diese ganzen Telefone speziell für Senioren gar nicht mehr. Weil das funktioniert richtig gut.
Okay. Und was mit den Apps, die schon drauf sind? Also wenn ich das jetzt bei mir einschalte, sind die ausgeblendet oder?
Ja, ja. Du kriegst nur die Apps angezeigt, die du quasi am Anfang auswählst, die angezeigt werden sollen. Du kriegst also es war ein bisschen blöd, weil um das einzuschalten, musste ich meinen Passcode auf dem Gerät ändern, weil er nur Zahlen erlaubt. Also du kannst nur einen PIN eingeben, ja. Und ich habe ein Wort bei mir, um das Handy zu sperren.
Welches?
Tobi 123. I love Tobi.
Okay, angenommen.
Und also das habe ich dann geändert, dann konnte ich es auch aktivieren in den Bedienungshilfen. Der fragt dich dann noch 2, 3 Fragen, dann willst du die Apps aus und dann war es das. Also das Telefon ist dann wirklich kompatibel für jemanden, der keinen Plan hat, wie so ein Smartphone zu bedienen ist. Ist cool.
Ja, das ist super. Ja. Dann kannst du auch dein altes Smartphone quasi so weitergeben.
Ja.
Und hast dann auch, wo ist und so weiter, ein Tracking mit drin, theoretisch, was jetzt für, ich sage jetzt mal jetzt nicht, dass man ältere Menschen überwachen können darf, aber manchmal sind die ja auch dement und verlaufen sich hin und wieder, da kann sowas ja durchaus helfen, da muss man nicht immer noch ein AirTag in die Jackentasche stecken oder sonst irgendwas.
Ja.
Coole Idee.
Also das geht.
Habe ich noch.
Und du kannst auch, weil ich habe dieses andere Handy gekauft, weil das hat hinten einen Knopf, wo du quasi Notfallaktivität drauflegen kannst. Da werden nach und nach die Kontakte angerufen.
Ja.
Und
bis einer abhebt.
Genau, bis einer abhebt. Und mit dem iPhone kannst du ja sowieso quasi Notruf aktivieren. Kannst jetzt da, glaube ich, keine eigenen Kontakte einschalten, sondern der ruft immer den Notruf an. Aber das ist erstmal egal. Also ich meine, was mache ich realistisch, wenn die Oma anruft, sagt, ich bin gerade gefallen, ruf ich auch einen Notruf an, soll sie noch direkt anrufen, macht eigentlich auch mehr Sinn. Ja. Aber ja, cool, vielleicht. Kann man ausprobieren. Also wenn man die Situation hat, durchaus mal ein altes iPhone wiederverwenden für sowas, macht vielleicht Sinn, ja.
Na, wichtig ist beim Ausprobieren, wenn man es quasi wieder zurückstellt, nach dem Ausprobieren ist alles, wie es vorher war.
Ja, du kannst es deaktivieren, ist alles wieder da. Genau.
Gut. Also nicht, dass ich jetzt das probiere und danach ist alles weg oder so, weil dann komme ich zu dir. Dann besuche ich dich. Echt. Nee, das wäre kacke.
Es ist nur eine andere Oberfläche sozusagen auf das iPhone.
Okay. Pass auf. Dann übernehme ich doch gleich, wenn wir gerade beim Thema Telefonieren waren oder Telefon waren. Ich habe letztes Mal erzählt von der Geschichte, dass man um den Enkeltrick vorzubeugen, bei Seniorinnen und Senioren einfach so ein Telefonbuch anlegen kann von allen Freunden und Bekannten und die klingeln dann, wenn die anrufen und wenn jemand anruft, der nicht im Telefonbuch ist, zum Beispiel ein Betrüger, dann geht das auf den Anrufbeantworter, weil wenn es die Hausverwaltung wäre, die würde draufsprechen, der Betrüger typischerweise nicht. Da ist jetzt ein bisschen was passiert und zwar zum einen hat ein, so hab's ich, schlecht übersetzt gelesen, hier steht German Sixth Former, also ich nehme an Sixth Grader muss es heißen, jemand in der sechsten Klasse, so schaut er auch aus auf dem Bild, leider stand nicht mehr dabei, deswegen war das nicht großartig weiter zu recherchieren, aber es scheint ein junger Mann zu sein, vielleicht bei Jugend forscht oder sowas, ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch, Jugend forscht schon, oder?
Ich glaube schon, oder?
Ja, also da kamen ja auch immer mal wieder echt spannende Sachen raus. Auf jeden Fall hat der eine kleine KI-Box gebaut, ein LLM trainiert, so schaut's zumindest aus, das lokal auf einem eigenen kleinen Rechner läuft, also so performant, weiß ich nicht, ob es ist. Es schaut nicht aus wie ein Mac Mini oder sowas, sondern eher wie ein Raspi, deswegen bin ich nicht ganz so sicher. Aber was diese Box machen soll, die lauscht mit beim Telefonieren und transkribiert quasi live das Telefonat und anhand der Wörter erkennt es, ob es ein Scam-Anruf, ein Enkeltrick-Anruf oder sonst irgendwas ist und kann dann Aktionen machen, also auflegen oder Hilfe rufen oder jemand anders dazuschalten oder anscheinend.
Ja, das ist genial. Das klingt echt gut. Also mich wundert, dass das nicht, auf dem Raspi oder sowas so performant funktioniert,
das ist eine Live-Transkription. Ich habe jetzt Raspi gesagt, weil es einfach ausschaut wie so ein kleines Gerät mit einer Hardware. Das kann auch ein normaler Windows, Intel PC oder sonst irgendwas sein im kleinen Gehäuse. Auf dem Foto ist es nicht zu erkennen. Man sieht auch nicht mal, ob das Foto das Original ist. Vielleicht ist es gar nicht der Junge, der da drauf ist, sondern ein KI-generiertes Bild. Auch das wäre denkbar. Okay. Ich habe bloß diesen Thread gelesen und dachte mir, das passt ja gerade. Aber warum ich es anspreche ist, es scheint ja wirklich eine Not zu geben mit diesen Enkeltrick-Anrufen und den Scam-Anrufen. Die Frage ist, ob sowas lokal auf meiner Fritzbox oder eben über so ein Raspi oder ein PC, der da läuft mit einem LLM, ist das der richtige Platz, wo man sowas unterbindet? Die Frage ist doch, kriegen wir das nicht anders hin auf Seiten der Telekom, Vodafone oder wer auch immer? Aber die andere Sache ist, dann müssten die auch wieder mithören. Das will keiner. Das geht auch gar nicht juristisch. Also das ist recht schwierig.
Aber jetzt überleg mal, also ich finde es schon smart, weil wenn du das jetzt mal weiterspinnst, du hast jetzt dieses Gerät, das deine Telefonate lokal mithört und lokal transkribiert und sonst was. Ja. Das könnte man auch für andere Sachen nutzen. Also es muss ja kein Scam-Anruf sein. Du kannst ja sagen, hey, pass auf, Faktencheck. Wir telefonieren, du erzählst mir was, dann kommt direkt, nein, der Tobi erzählt wieder Bullshit. Ja.
Ist doch geil. Ich habe gerade an was Besseres gedacht, so wie wenn du mit deiner Freundin oder ich mit meiner Frau spreche oder sonst irgendwas und dann sagt sie, das hast du mir nie erzählt. Und ich sage, natürlich habe ich dir das erzählt. Und dann sagt die Box, nee, Tobi, hast du nie. Ja. Oder, ja, hast du am 17. Mai in dem dritten Telefonat um 11.51 Uhr.
Hast du das auch immer, dass du irgendwie sagst, ja, am Wochenende sind wir da, das hast du nie gesagt? Doch, habe ich gesagt. Also,
Natürlich kenne ich das. Das kennt jeder. Jeder, der mit...
Davon noch nie gehört.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall geil. Und ich glaube, dass diese Technologie, also da werden wir noch viele Sachen sehen. Das ist jetzt für Scam-Anrufe ein super Einsatzzweck, aber man kann es noch weiterspinnen. Ich glaube, da wartet noch was auf uns.
Da könnte durchaus, du hast recht, das eine oder andere wirklich passen. Und nicht nur eine Zusammenfassung eines Telefonats speichern oder sonst irgendwas. Ja, durchaus. Aber pass auf, ich schließe ab dieses Thema Telefon. Ich weiß nicht, ob du noch was zum Telefon hast. Mit einer anderen Idee, die jemand in einem sozialen Medium vorgeschlagen hat. Der sagte, Warteschleifenmusik gehört abgeschafft. Also du kennst dieses Gedudle immer. Ja. Mittlerweile gibt's ja auch auf dem iPhone, Apple bietet das ja an, der erkennt, dass da Warteschleifenmusik ist und sagt dann, du pass auf, ich bleib dran und sag dir Bescheid, wenn einer abhebt.
Hast du schon das mal jemals gemacht?
Nein, ich hab mich nie getraut, weil ich mir gedacht habe,
genau.
Ich verpasse dann was.
Ja, genau, das ist das Problem. Letzte Woche war ich in verschiedenen Warteschleifen. Und ich habe mich bei keiner getraut, die Funktionalität zu nutzen, weil ich dachte, jetzt verpasse ich das, wenn die rangeht, weil ich brauche die Information jetzt.
Ja, und jetzt ist schon 17 Minuten rum, dann möchtest du es denn nicht?
Genau.
Ja, ging mir auch so. Vor allem, ich frage mich, also wir müssen es mal ausprobieren. Irgendwo rufen wir mal an, wo Musik ist, und dann machen wir das mal testweise.
Weil ich finde es eigentlich gut, weil du spielst den Ball wieder zurück. So, die lassen dich warten und du lässt sie dann warten.
Ja, aber die legen dann schneller wieder auf, wenn es blöd ist. Weißt du?
Ich brauche nichts von dir, meinst du? Ja, stimmt.
Ja, eben. Die Frage ist, was macht das Telefon? Macht das Beep-Beep? Wir müssen es ausprobieren jetzt. Also jetzt haben wir drüber geredet. Wahrscheinlich haben unsere Hörerinnen und Hörer, die Hälfte hat schon gemacht und wird uns wahrscheinlich jetzt schreiben, so ist es. Wir müssen es selber ausprobieren, Rüdiger. Es hilft nichts. Aber pass auf. Was jemand vorgeschlagen hat, ist Folgendes. Lass uns Warteschleifenmusik abschaffen. Lass uns einfach random mit irgendeinem, der auch wartet, verbinden.
Oh Gott.
Und diese Idee macht mir einerseits Angst, aber andererseits fand ich das auch durchaus charmant und witzig. Also ich rede gern mit fremden Leuten. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Es kommt halt drauf an, wie der andere auch ein bisschen drauf ist, aber nett oder irgendwie auch was erzählen kann oder sonst. Ich kann mir das schon nett vorstellen. Die Frage ist nur, wenn dann einer dran ist mit dem Gespräch, weil jetzt irgendwie so ein Agent frei geworden ist, du bist noch nicht fertig mit dem Gespräch.
Ja, genau. Jetzt stell dir vor, Tobi, du triffst da deine große Liebe. Du verliebst dich am Telefon. Und auf einmal geht ja, Müller von der Allianzversicherung, hallo? So, nein, ich war noch nicht fertig mit meinem Gespräch. Ich will wieder zurück in die Warteschleife.
Ja, was du dann hast, ist, früher gab es ja immer so eine Meldung in der Zeitung oder so, hab dich gesehen in der U3 am 17.06. Morgens um 7.45 Uhr, du blond, ich braun, du hast mich angelächelt, melde dich doch. Das hat man da, wir waren in der Warteschleife bei der Versicherung XYZ und haben uns nett unterhalten, melde dich bei mir, phänomenal.
Ach, phänomenal, ja. Warum nicht? Ein Versuch ist wert. Du brauchst halt eine Warteschleife, wo sehr viele Leute anrufen und normalerweise, ich glaube, das ist sehr schlau, weil du kommst ja runter damit. Also wenn du mit einem Problem wo anrufst, was glaubst du, wenn in so einer Telekom-Hotline die Leute anrufen? Die rufen ja schon mit Puls an. Ja, dann hast du quasi einen anderen Kunden, der dich erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Ja? Vielleicht ist sein Problem ja viel schlimmer, dass er dich schildert.
So. Ja, dass du dir denkst, ach, mir geht's ja gar nicht so schlecht. Oder noch besser ist, da gibt's dann bestimmt irgendwelche Freaks, so wie diese Leute, die bei Ask Me Anything oder sonst irgendwas alles beantworten. Und dann nennt sich dann Experte Thomas oder sonst irgendwas, hat schon 438 Menschen geholfen. Da gibt's dann bestimmt welche, die rufen an, nur um in der Warteschleife zu sein und anderen zu helfen, obwohl die da gar nicht arbeiten. Könnte auch passieren.
Ja, das ist wie so in den Mediamarkt zu gehen und einfach die Leute zu beraten, weil du es einfach besser kannst. Ja.
Hast du schon mal gemacht?
Nein, natürlich nicht.
Das klang jetzt so. Wie kommst du auf die Idee?
Nee. Ich habe vielleicht schon bei dem einen oder anderen Tipp gegeben, wenn ich sowieso da war und er die falsche Fritzbox gegriffen hat, habe ich vielleicht mal gesagt, hier, lass den Scheiß liegen und kauf hier kauf direkt das Richtige, weil sonst kommst du morgen wieder. Aber mehr auch nicht.
Ja. Okay.
Okay, ich hab was Geiles gefunden. Ich bin ja gerade im Bastelmodus. Ich habe mir hier verschiedene ESP32 und Raspis und so weiter. Ich habe mittlerweile ein Riesenlager. Und ich habe ein Projekt gefunden, das ist genau meins. Das ist wirklich, das ist so gut. Du erinnerst dich noch, letztes Jahr auf der ITSA, da habe ich dir so ein kleines Device in die Tasche geschmuggelt, das so ein Zirpen-Sound gemacht hat.
Genau, es war ein Gerät, das random über den Tag verteilt, so nach anderthalb Stunden oder auch mal nach 3 Minuten, einfach nur so gemacht hat. So. Und wenn das in der Tasche ist, du hast es in mein Büro schmuggeln lassen.
Ah ja, stimmt.
Durch
stimmt,
Hilfe aus meiner, wie sag mal, betrügerischen Familie, möchte ich jetzt fast sagen. Hinterhältig ist das bessere Wort.
Ja, stimmt, den Mark habe ich in die Tasche geschmuggelt. So war das, ja, genau.
Ja,
so,
und ja. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe. Es gibt auch noch ein anderes, hatten wir uns auch mal geschenkt. Das war das mit der Ziege, oder? Dieser USB-Stick, der macht dasselbe. Ja. Also der ist nicht lonely, den kann man nicht irgendwo hinlegen, sondern der muss mein USB-Ding stecken. Aber der mäht irgendwann immer wieder. Oder?
Ja. Der schreit aber richtig wie so eine Ziege. Was hast du? Und zwar, pass auf, jetzt gibt es eine Erweiterung von dem Gerät. Und zwar, du kannst diese ESP32, die kannst du ja auch mit einem Wi-Fi-Signal bestücken sozusagen. Und man kann ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, durch Wi-Fi-Signale erkennen, ob sich eine Person in der Nähe befindet, weil das Wi-Fi-Signal eben schlechter wird. Wenn du quasi zwischen dem Router und dem Empfänger stehst, dann wird das Signal schlechter. Klar. So, das heißt, dieses kleine Drecks-Device erkennt, ist eine Person im Raum und dann fiept es nicht. Es fiebt nur dann, wenn quasi keiner da ist. Das heißt, du hörst aus dem Wohnzimmer, hey, da fiebt jetzt was in der Küche. Was ist das? Gehst in die Küche und suchst.
Und dann gehst,
da passiert nichts.
Und dann gehst du raus und dann fiebt es. Ja. Ach, ist da. Hör auf. Das.
Geil, oder?
Also, jetzt muss ich sagen, jetzt wird's richtig, weil das macht's richtig schwierig. Da musst du ja, ich sehe mich schon über den Fußboden ins Büro robben, dass dieses Gerät das nicht erkennt. Weil das müsste ja nicht erkennen. Aber das ist echt richtig fies.
Das ist gut, gell?
Phänomenal.
Ich habe mich vor allen Dingen, habe mich nicht getraut zu sagen, also, hey, installiere das eine bei Teil mir in der Küche.
In nächster Zeit. Ich schwöre dir, ich zünd deine Bude.
Ich habe mich damals schon nicht getraut, das Teil in der Küche installieren zu lassen, weil ich habe gewusst, deine Frau wird mich töten. Und das meine ich im buchstäblichen Sinne. Ja, also deswegen nur das Büro.
Ja, ich glaube, es wäre deswegen schwierig geworden, weil unsere Küche ist so klein, also ernsthaft, dass du das sofort gefunden hättest. Es gibt auch da nur quasi 2 Steckdosen. Oder sonst irgendwas, also da kannst du auch nichts, also nee, Steckdose braucht's ja gar nicht, aber das Ding ist so klein, wenn du wüsstest, hätten wir sofort gefunden.
Challenge accepted. Okay.
Dann lieber, nee, nix accepted, wie gesagt. Lass das lieber.
Krass. Hast du noch ein Thema?
Soll ich? Ja, ich habe KI und Fußball. Wir wollen über Fußball reden. Am Tag, nachdem Donald Trump bei Gianni Infantino angerufen hat und gesagt hat, du, also das mit der roten Karte bei unserem Spieler, du, das, also, das war doch ein Fehler, dass der dem da auf den Fuß gestiegen ist und der hat der andere doch quasi, also der hat sich doch selber den Knöchel fast gebrochen, oder? Da ist doch nichts, mach doch das weg. Und der Gianni hat sich gesagt, Donald, nett dich zu hören. Ja, da hast recht. Das kriegen wir schon hin. Wir lassen den gegen Belgien spielen. Und die Belgier, Tobi, protestieren natürlich. Ja.
Also so langsam habe ich das Gefühl, dass die FIFA korrupt ist.
Ach, nee, ernsthaft?
Echt? Nee, jetzt echt. Also langsam habe ich das Gefühl, dass da wirklich, brutal.
Also ich bin ehrlich, also am liebsten hätte ich es ja, dass jetzt alle abreisen. Das wäre natürlich phänomenal, wird natürlich nicht passieren. Aber nachdem jetzt auch Brasilien ausgeschieden ist und so weiter, England wird es wahrscheinlich, ist meine Voraussage. Wobei Tuchel, Weltmeistertrainer, für mich.
Den magst du nicht, gell?
Tuchel nicht wirklich. Nicht. Nein, ich werde mit dem nicht warm. Also wie der Bayern-Trainer war, das war für mich echt eine schwierige Zeit. Jetzt wird er vielleicht auch noch Weltmeister. Dem Kane würde ich es gönnen, aber egal. Also ich muss was anders sagen. Pass auf. Und zwar finde ich das sehr, sehr witzig. Es gibt ein Projekt, wo man geguckt hat, bei einem Tippspiel, wer Weltmeister wird. Also ich bin auch in so einer Altherrengruppe bei mir, wo ich wohne. Wir treffen uns ab und zu auf ein Bier und der Uli aus der Gruppe hat jetzt so eine Tippmannschaft zusammengestellt und wir tippen da alle die ganzen Spiele von der Weltmeisterschaft. Übrigens, der IFO hat ja auch so eine App geschrieben. Hätte man das vorher gewusst, hätte man seine genommen. Also ich habe es nicht gewusst, leider. Sonst hätte man seine gerne genommen. Aber wir haben jetzt die vom Kicker. Die ist nicht besonders toll, aber sie funktioniert.
Das haben wir gewusst, Tobi. Das hat er uns erzählt, mehrfach erzählt. Mehrfach.
Ich habe es nicht überrissen. Dann, okay, dann bin ich schon
wieder nicht zugehört. Okay, ja, mach weiter.
Nimm ich es auf mich. Wie auch immer. Eine Gruppe hat jetzt verschiedene KI-Modelle die Fußball-Weltmeisterschaft komplett durchtippen lassen. Und schaut nach, wer tippte besser. Das ist deswegen spannend, weil die praktisch alle auf dem gleichen Stand der Daten aufsetzen. Also die können alle ins Internet gucken und schauen.
Ach so, verschiedene KI-Modelle haben sie sozusagen.
Genau, GPT 5.5, Claude Opus 4.8, DeepSeek, Mistral, Qwen, Gemini, Grok auch dabei, also alles. Mhm. Und die ja tippen die ganzen Spiele und schauen, wer gewinnt. Und das ist deswegen ganz wichtig, witzig, weil die Ausgangslage für alle eigentlich gleich ist. Und du kannst sowas wie ungewöhnliche Spielergebnisse, wie jetzt vielleicht Norwegen gegen Brasilien, dass die Norweger ja gewonnen haben, rein statistisch nicht unbedingt vorhersehen. So, da führt GPT 5.5 von OpenAI, die haben momentan mit 150 Punkten den Lead, ganz knapp vor Claude Opus und DeepSeek, das schon ein bisschen abgeschlagen ist, aber ziemlich weit hinten ist dann Grok oder so, der ist der Letzte, der hat irgendwie schon 20 Punkte weniger und so weiter. Interessanterweise, und das ist das, was spannend ist, die setzen alle auf denselben Daten auf, aber das französische Mistral, die AI aus Frankreich, die einzige große KI Europas, möchte ich fast sagen, bevorzugt im Vergleich zu anderen, welches Nationalteam, was glaubst du?
Könnte es Frankreich sein?
Bravo, ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst. Aber das finden die Forscher sehr spannend, weil eigentlich in den Daten nichts anderes drinsteht. Aber tatsächlich geht auch die KI im Laufe ihrer Zeit dazu über, ein gewisses lokales Fable oder eine lokale Färbung zu entwickeln. Auch ganz spannend. Okay.
Das ist spannend, ja, definitiv. Aber wenn es die gleichen Daten sind, das heißt, das Modell wurde nicht vorher in irgendeiner Form mit anderen Informationen gefüttert. Oder ist es schon biased da reingegangen, ist die Frage.
Nee, so lese ich das nicht.
Okay.
Nach meinem Kenntnisstand nicht, nein.
Okay. Ja, wer wird Weltmeister? Du sagst England.
Ich habe von vornherein England getippt in meinem Tippspiel und ich bleib dabei. Und bis jetzt sind die ja noch dabei. Und ich würde es dem Harry Kane also wirklich wünschen. Und ich glaube auch, dass die gute Chancen haben. Die Franzosen werden harter Brocken werden, wenn sie auf die treffen. Das, glaube ich, wird sehr, sehr spannend, ob was da rauskommt. Aber ich glaube, dass es England macht dieses Jahr.
Okay, ja, ich glaube, einer von den beiden wird es werden. Denke ich auch. Denke ich auch.
Ja.
Du, dann bleiben wir gleich bei KI, weil ich habe ein KI-Thema.
Mhm.
Und wir hatten es, glaube ich, wir hatten das schon mal in einer anderen Form, aber jetzt hat auch ein Gericht entschieden. Und zwar hat die hat das Landgericht München 1 entschieden, dass Google sehr wohl dafür haftet, was die KI ausspuckt. Also sprich, wenn du diese KI-Zusammenfassung hast bei Google, wenn du was suchst, dann haftet Google für diese Antworten.
Sehr gut.
Ja, es ist sehr gut, aber es ist noch nicht rechtskräftig, weil die werden da auf jeden Fall alle Rechtsmittel einlegen, die sie haben, weil ändert natürlich sehr viel für Google.
Total, natürlich. Also, vorher war es uns egal und jetzt, oh Scheiße, könnte teuer werden.
Ja, genau, weil Google hat die Argumentation, dass sie sagen, hey, du kannst ja die Quellen selbst prüfen, du kannst ja selbst hingehen und das verifizieren als User. Da hat aber das Gericht gesagt, nee, also der User ist jetzt keine Instanz, der jetzt deine Informationen zu prüfen hat. Ja. Also konkret war es in diesem Fall so, dass zwei Verlage geklagt haben, die in dieser Übersicht mit KI in die, ja, sag ich mal, ins Fahrwasser von unseriösen Abo-Fallen in Verbindung gebracht wurden. Ja, also die haben damit nichts zu tun, aber das wurde eben damit erwähnt. Haben die geklagt und haben Recht bekommen, dass Google sehr wohl dafür verantwortlich ist, was da steht. Also das ist nicht nur eine Anzeige von einem Link oder von einer Quelle, sondern sie errechnen selbst ein Ergebnis. Und wenn Google jetzt sagt, naja, gut, also wir wissen ja gar nicht, wie diese Informationen zustande kommen und das muss man ja verifizieren, es gibt ja Quellen dafür, dann reicht das dem Gericht nicht. Und das würde mir auch nicht reichen. Ich finde das ganz gut, dass sie da auf jeden Fall jetzt nochmal verargumentieren müssen und dass sich da gegebenenfalls was ändert. Weil das natürlich auch relevant für alle anderen KI-Anbieter ist.
Ja, völlig. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Wir wissen ja auch, dass, ich weiß nicht, die Zahl lag vor ein paar Wochen, haben wir drüber geredet, bei, ich glaube, 70%. Wahrscheinlich ist es mittlerweile sogar höher. Vermute ich jetzt einfach mal, dass die Leute beim Googlen gar nicht mehr auf den Link gehen, den, also den ersten Treffer. Du musst gar nicht mehr oben stehen in der Google-Suche, weil die Leute klicken sowieso nicht drauf. Die sind zu 70, vermutlich schätze ich jetzt einfach mal mittlerweile zu 80%. Grob schon zufrieden mit der KI-Zusammenfassung, die Google quasi vor den Ergebnissen liefert. Und damit sind die ja auch, ich weiß nicht, bindend ist das falsche Wort, aber dafür, da erwarte ich dann auch, dass da wirklich was dahinter steckt. Und wie wichtig das ist, sehen wir auch, ich weiß nicht, du kennst die Geschichte, die habe ich dir erzählt, die ist auch schon ein bisschen her, bestimmt ein Jahr alt oder anderthalb vielleicht sogar, von diesem Martin Bernklau aus Tübingen, glaube ich, war der. Der damals was Copilot, ich glaube Microsoft Copilot gefragt hat, was weißt du über mich? Und dann hat Copilot ausgespuckt, du bist ein verurteilter Kinderschänder, verurteilt wegen Waffenbesitz, Betrug, bist aus der Psychiatrie geflohen und lauter so Zeug. Und der dachte, er liest schlecht, weil er natürlich nichts davon gemacht hat, sondern nur darüber berichtet hat, weil der Typ ist Gerichtsreporter. Krass, und und Copilot hat halt das einfach komplett durcheinander geworfen, weil halt in den ganzen Artikeln sein Name steht, wenn der über Kinderschänder geschrieben hat oder über Waffenbesitzer oder sonstige verurteilte Schwerverbrecher oder sonst irgendwas. Und da hat ihm, weil er dann Microsoft nämlich angeschrieben hat und gefragt hat, seid ihr bekloppt, haben die geantwortet, du, stell dir nicht so an, in den AGB steht doch drin, dass du den Antworten unserer KI nicht vertrauen darfst.
Ja, und, super. Nicht für den produktiven Einsatz gedacht, genau. Ja,
was auch immer, aber dann ist es mir recht und lieber, dass so ein Gericht sagt, nee, ihr müsst da noch irgendwie eine andere Instanz reinfügen oder zumindest dafür haften, wenn ihr so einen Schmarrn erzählt. Weil das kann auch, also der Mann war jetzt, hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er daran zerbricht, aber es ist natürlich völlig absurd und falsch, wenn andere Leute über dich sowas lesen würden.
Ja. Vor allen Dingen, du weißt ja auch gar nicht, was für Konsequenzen es hat. Also welchen Job du nicht bekommen hast, weil dich jemand quasi in der KI analysiert hat. Das kriegst du ja alles gar nicht mit, im schlimmsten Fall.
Ja, Wahnsinn. So ist es.
Wahnsinn. Okay. Naja. Hast du noch ein KI-Thema? Weil ich hätte noch was zum Abschluss. Okay.
Ja, dann ich habe noch ein KI-Thema. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ford, also der Autohersteller Ford, hat ganz, ganz viele erfahrene Ingenieure entlassen und KI genutzt, um neue Produkte zu bauen und Teile zu bauen und die nicht nur optisch hübsch zu machen, sondern auch qualitativ hochwertig und
so weiter und so fort. Klingt nach einer richtig guten
Idee. Genau, haben sie nämlich dann schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Ein Irrtum, wie der Konzern nach Bloomberg-Angaben es selbst genannt hat, der hat Milliarden gekostet. Denn so, die haben nämlich jetzt 350 der so Greybeards genannten alten, erfahrenen Ingenieure wieder zurückgeholt, wahrscheinlich hoffentlich für richtig viel Kohle, weil die KI es überhaupt nicht geschafft hat, die Bauteile so zu bauen, dass die nicht Schwachstellen haben. Also was die Ingenieure machen sollen, ist, dass ein neues Bauteil, bevor es überhaupt in die Fertigung geht, dass da schon keine Schwachstellen mehr dran sind, weil die wissen einfach, du darfst, keine Ahnung, das darf nicht gerade sein, da musste die Ecke rund machen oder sonst irgendwas, damit es nicht bricht oder so. Das hat die KI einfach alles vergessen. Diese ganzen Erfahrungen, die beim Autobauen über die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre gesammelt haben, ist weg und hat die KI nicht. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass diese Daten nicht öffentlich verfügbar sind. Kann ich mir vorstellen. Die sind halt in den Köpfen von Menschen und werden halt auch von, ich nenne es jetzt mal von Arbeitergeneration zu Arbeitergeneration weitergetragen. Und darauf geht's jetzt. Die sollen wieder Schwachstellen an Bauteilen suchen, bevor diese Bauteile überhaupt erstmal ins Werk kommen. Und Ford sagt dabei auch, die Erfahrung dieser Graubärte ist nicht ersetzbar und wird jetzt gezielt genutzt, um jüngere Kolleginnen und Kollegen zu trainieren. So wie es sein soll.
Schrecklich, und die KI zu trainieren, weil das ist natürlich auch was, habe ich auch ein Video gesehen von einer, hier in einem Hotel jemand, so eine Reinigungskraft, die hat eine Kamera auf dem Kopf und verschiedene Sensoren am Körper und faltet dann sozusagen die Hemden und legt die Bettwäsche zusammen, und das trainiert wohl auch KI und Robotik. Also, ach Quatsch, ja, das wird uns auch noch blühen, schätze ich mal. Ja.
Komisch, also, wie man Hemden faltet. Also ich weiß, wie es geht, aber es funktioniert nicht. Also ich kann es halt nicht. Meine Hemden schauen aus wie Sau, Also wenn meine Frau das macht, ich weiß nicht, wie das geht, aber die schauen aus, als wären sie gerade aus der Folie ausgepackt aus dem Geschäft. Jedes Mal. Ich weiß nicht, wie das, aber und
jetzt hast du das gemacht? Kannst du das nicht? Das ist einfach so.
Ja, das ist, also weiß nicht.
Das kann man auch nicht lernen, Tobi. Das kann man nicht lernen. Auf gar keinen
Fall. Das geht auch nicht. Nein, du hast völlig recht. Das ist völlig unmöglich. Aber du kennst es, wenn du ein neues Hemd kaufst und du packst es selber aus und du nimmst es in dieser schönen Form, wie es ist, und machst so fupp und schaust es dir, faltest es quasi auseinander, dann fällt noch diese Pappe hinten runter und du hast es das erste Mal an den zwei Schultern quasi in der Hand und schaust es dir an. Genau das kann meine Frau rückwärts. Und ich weiß nicht, wie das geht.
Ja,
ist mir also, völlig
ein Rätsel. Es ist ein Rätsel. Man, wie gesagt, also es müssen Wissenschaftler kommen, um das zu analysieren, weil das kann man auf gar keinen Fall lernen, Tobi. Auf gar keinen Fall. Ja. Also lass es weiter deine Frau machen. Das macht Sinn.
Ja. Das ist wie diese Kalorien, die nachts immer kommen und die Hemden enger nähen. Die Hosen.
Ja. Also, ich habe eine witzige Sache gefunden und da glaube ich, kann jeder sich reinfühlen. Als du Windows das erste Mal benutzt hast oder die letzten Jahre, du nutzt lange Apple, ich auch, aber bei Windows gibt es ein Tool, das ich eigentlich jeden Tag benutzt habe, das ist der ganz normale Notepad, also der Editor, der Texteditor. Einfach schnell anzeigen von Dateien.
Natürlich.
Ja. Und jetzt habe ich gehört, also beziehungsweise gelesen. Ich nutze aktuell sehr, sehr selten Windows, dass sich dieses Notepad massiv geändert hat. Denn Microsoft hat da auch jetzt, sage ich mal, relativ viele Funktionen eingebaut. Also früher konntest du einfach eine Datei öffnen, schließen, ändern und so weiter, klar. Aber jetzt sind da verschiedene Tabs mit drin. Du hast eine KI mit drin. Du hast verschiedene, glaube ich, Schriftarten und all diesen ganzen Kram, den du eigentlich gar nicht brauchst, den die Leute in diesem Tool einfach nicht wollten, ja, weil das einfach nur ein ganz dummes Tool ist zum Anschreiben von Textdateien.
Ja, so wie Paint einfach, wo du manchmal einfach nur aufgemacht hast, einen Kreis reingezeichnet, weil du irgendwas hervorheben wolltest und fertig. Und dafür war Paint perfekt. Oder zum Croppen, Bildausschnitt oder sonst irgendwas, ja.
Ja.
Da musste kein GIMP oder Photoshop haben.
Richtig. Und jetzt hat sich der ehemalige Microsoft-Ingenieur Dave Plummer gedacht, ey, das nervt mich so dermaßen, und hat ein neues Pad geschrieben. Das nennt sich Retro-Pad. Und Tiny Retro-Pad heißt das. Und diese ganze Software, die kann wirklich nur das, was das Notepad früher konnte, ist 2,5 Kilobyte groß.
Ach Quatsch, 2,5 Kilobyte?
Ja, das ist also wirklich, das ist so mini-klein, kann aber alles. Und da frage ich mich, okay, man muss ja nicht jede Funktion im Betriebssystem jetzt wirklich mit allem ausstatten, weißt du?
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem von Microsoft in meinen Augen, dass sie alles immer überall reinpacken müssen.
Haben wir hier im Podcast schon mal drüber geredet oder nur wir untereinander? Ich weiß, wir haben uns drüber unterhalten, aber ich weiß jetzt nicht übers Mikrofon oder über die Ohren. 1024-Byte-Wettbewerb vor, keine Ahnung. Was ist das jetzt her? 30 Jahre, 25 Jahre. In irgendeiner Zeitschrift war das, nicht die CT oder sowas, damals irgendwie Powerplay oder aus dem Markt- und Technikverlag irgendwas. Und da gab es für Programmierer so einen Wettbewerb, du konntest was schicken, was maximal im Quellcode 1024 Byte haben durfte. Und da habe ich auch mal mitgemacht, habe ein paar Spielchen, sowas wie Othello, glaube ich, oder wie heißt es, Reversi heißt es hier, glaube ich. Ich kenne es unter Othello, sowas in der Art, oder so ein Mini-Space Invaders oder sonst irgendwas da hingeschickt. Ich habe nie was gewonnen, abgedruckt wurde es nie, wie auch immer. Aber das war sehr witzig. Aber 2,5 Kilobyte ist, weiß nicht, ist
der Hammer, ne?
Geht das nicht verloren auf so einem Windows-Rechner?
Nee, aber es gibt tatsächlich Probleme. Es gibt noch keinen Release davon, weil also es ist noch nicht produktiv einsetzbar, weil tatsächlich Antivirenprogramme da dagegen schlagen, weil das extrem komprimiert ist und die das gegebenenfalls als verdächtig sehen. Also es dauert noch ein bisschen, bis man es runterladen kann, aber zumindest zeigt das ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, auch sehr effizient zu programmieren, wenn man jetzt so kleine Tools braucht. Ja. Obwohl du gerade diesen Wettbewerb erwähnst. Wir hatten mal mit dem Ivo drüber gesprochen. Wir müssen das mal planen, weil ich hätte gerne mal so ein KI-Vibe-Coding-Wettbewerb, wo wir uns sozusagen irgendein Limit setzen an Prompts und irgendein Ziel definieren. Dann gucken wir mal, wie weit jeder kommt. Das würde ich gerne mal machen. Also vielleicht.
Ja, nette Idee. Du spielst auf dieses eine Battle an, das irgendwie so ein Journalist mal mit einem gemacht hat. Ich glaube, die hatten 8 Prompts, die sie nutzen durften, und da ging es um irgendein Spiel oder sowas, was die programmieren
sollten. Genau, die haben in, ich glaube, 7 Prompts ein komplettes Spiel mit Sound und Multiplayer und allem drum und dran entworfen. Und das war schon beeindruckend. Und das ist ja auch schon jetzt wieder ein Jahr her. Also da, in der Zeit hat es auch wieder viel getan. Also das würde ich gerne mal ausprobieren. Da kannst du ja auch kleiner machen. Du kannst sagen, okay, pass auf, wir machen nur einen einzigen Prompt und oder 2 Prompts, und dafür muss der halt sitzen, ja. Also das würde ich gerne mal machen. Wenn jemand Ideen hat oder Quellen hat, wo solche KI-Wettbewerbe gemacht werden, gerne mal schicken, weil das finde ich super spannend. Finde ich super cool.
Rüdiger, ich muss, obwohl ich vorher gesagt habe, ich habe kein Thema, ich habe doch noch eins. Es ist mir gerade eingefallen, als wir darüber geredet haben, und ich dachte mir, oh Mist, ich habe die Hörermail von Bea vergessen. Bea hat nämlich schon vor einigen Tagen geschrieben. Ich habe es dir auch weitergeleitet, aber du hast es offensichtlich auch nicht notiert. Dummerweise, Bea, vielen Dank. Da ist eine Sache drin über PayPal, die du geschrieben hast. Da muss ich nochmal reingucken und das richtig verstehen. Aber was anderes fand ich sehr witzig. Bea hat nämlich zum ersten Mal einen Film auf Amazon Prime geschaut, der von KI synchronisiert wurde. Und zwar Der tödliche Patient, also Deadly Patient. Und sie hat auch bei Minute 4:30 ein Beispiel gebracht, wo es also besonders grausam sein soll. Auch ich habe jetzt in einem Social-Media-Post von jemand anderem, der hat ein paar Ausschnitte gezeigt von so einem deutsch synchronisierten Film, den man auf Amazon gucken kann, den aber eindeutig eine KI übersetzt hat. Und das Schlimme ist, da sind Sätze halb, die spricht sehr monoton, was in einem Kinofilm in einer Action-Szene durchaus problematisch sein kann. Sowas in der Art, der sagt Sachen, die man im Deutschen nie so sagen würde, also völlig absurd, aber lippensynchron, weitgehend. Das schon. Aber inhaltlich, also ich weiß es nicht, diese ganzen Synchronsprecherinnen und Sprecher, die ja auch teilweise auf die Straße gehen, zu Recht, weil sie sagen, die nutzen unsere Stimmen und machen die nach und klonen die, und wir werden quasi ausgebotet und haben keinen Job mehr. Ganz ehrlich, wenn sich das nicht bessert, braucht ihr null Angst haben vor KI-Übersetzungen. Ich hasse das ja auch auf YouTube momentan, wenn du irgend so ein Ding anguckst, dass der dir mehr oder weniger ungefragt, und ich habe immer noch nicht gefunden, wo ich da den Default setzen kann, dass er mir das übersetzt.
Nee. Du kannst das nicht ausschalten, nee. Nee, ich habe das auch schon 1000 Mal gesucht, das geht nicht. Also
das ist so schlimm.
Und teilweise merkst du es erstmal gar nicht, weil du hörst es, was redet der so komisch, so nach 30 Sekunden, was ist denn mit dem los? Ja, und dann denkst du, ach, es ist automatisch übersetzt worden von KI. Ja.
Genau, und du fragst dich, ob der Drogen nimmt oder sonst irgendwas, ne? Ja, ja.
Ja, aber ganz schlimm. Also ich bin auch natürlich der Meinung, Synchronsprecher ist absolut ein super Job und kann man jetzt nicht einfach durch KI ersetzen. Aber ich versuche jetzt mal eine Gegenposition einzunehmen. Wir kommen natürlich von einer sehr, sehr luxuriösen Ausgangssituation, weil wir in Deutschland alles synchronisiert haben und auch mit super Sprechern synchronisiert haben. Jetzt gibt es aber andere Länder, die nie irgendwelche Filme synchronisiert haben. Also gibt es einfach, also es gibt, glaube ich, wenige Hollywood-Filme, die auf Finnisch synchronisiert werden, wenn ich mal zum
Beispiel. Ja, auch, also in ganz Skandinavien ist es so, in Schweden auch und Dänemark auch. Und ein Grund ist, die haben Untertitel, haben sie dann gemacht zwar.
Ja.
Aber das ist ein Grund, warum insbesondere die Dänen und die Schweden so exzellent Englisch sprechen.
Das und, auch, ja. Natürlich, das ist ein Vorteil, weil die hören das natürlich, die haben die Vokabeln und so weiter, die lernen das auch. Aber wenn du jetzt für die sozusagen auch jetzt da Filme synchronisieren kannst auf Knopfdruck, dann ist es ja schon ein Vorteil für die, ne?
Ja, ich glaube, dass dieses Synchronisieren eher was anderes für Vorteile bringt. Also haben wir auch mal, glaube ich, drüber schon mal philosophiert, dass man irgendwo, keine Ahnung, beim Essen waren oder sonst irgendwas, dass man im selben Kinosaal sitzt mit so Bluetooth-Kopfhörern oder sonst irgendwas und der eine schaut den Film auf Finnisch an und der andere auf Schwedisch und der dritte auf Englisch und der vierte auf Deutsch. Mhm. Das geht ja auch. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich braucht, aber theoretisch ginge das ja. Oder es gibt eine Hauptsprache und du gehst rein mit irgendwie so Geräuschunterdrückungskopfhörern und du hörst es halt dann auf Finnisch oder sonst irgendwas.
Ja, ja. Aber außerdem, also ich will den Arnold Schwarzenegger nicht mit seiner echten Stimme hören. Ich will mit seiner Synchronstimme hören. Ist viel cooler.
Also haben wir ja auch schon drüber gedacht. Arnold, möchtest du mit seinem steirischen Akzent hören? Unbedingt. Okay. What am I doing here? How did I get this taxi? Nie vergessen. Genau.
Phänomenal. Okay. Also wir werden es nicht mehr lösen, aber den Film schaue ich mir dann dementsprechend nicht an.
Ja. Ach, schade.
Schade. Dann haben wir es wieder. Ich sag danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.